Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir machen direkt weiter mit der Farbenkunde sozusagen, weil heute ist ja der zweite Teil der Predigtreihe Finster Licht, Schwarz-Weiß, Zeit für Hoffnung. Und ich habe diese Predigt mal unterschrieben mit dem Titel Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Was es damit auf sich hat, verrate ich euch aber noch nicht. Das werden wir erst später herausfinden. Wir werden uns heute einer Textstelle im Propheten Jesaja zuwenden. Und damit wir den Text nachher ein bisschen besser einordnen können, werde ich ganz kurz ein paar Infos zu Jesaja, zu dem Buch, zu ihm weitergeben. Also Jesaja gehört wohl zu den wichtigsten Schriften des Alten Testamentes. Das sehen wir allein daran, dass im Neuen Testament 411 Mal Jesaja zitiert wird. Jesaja war ein Prophet, war aber auch mit einer Prophetin verheiratet und hatte zwei Söhne. Jesaja wirkte in Juda, im Südreich. Israel war damals schon geteilt in ein Nord- und ein Südreich. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und er war aktiv unter vier Königen von Usia bis Hiskia. Jesaja hatte eine Berufungsgeschichte. Ja, Gott hat ihn erst gereinigt und hat ihn dann in seinen Dienst gestellt. Allerdings hat er ihm deutlich gemacht, oder es wurde deutlich, dass sein Dienst eher zur Verstockung anstatt zur Umkehr führen wird, was ich jetzt, wenn ich Prophet wäre, so mittelermutigend finde. Aber wir werden sehen, ob wir nicht auch ein bisschen Licht bei Jesaja finden. Kapitel 1 bis 12, da befinden wir uns gleich, befasst sich mit Jesajas Vision, mit Gericht über Jerusalem, aber auch mit Hoffnung für die Stadt. Dass Gott die Stadt richten wird, aber es soll wie ein reinigendes Feuer sein, sodass Gott etwas Neues, ein neues Jerusalem aufbauen kann. Jesajas Wirken begann 739 vor Christus oder etwas früher und ging bis mindestens 701, vielleicht sogar bis 680 vor Christus. Auch das spielt jetzt gleich noch eine Rolle. Genau, und jetzt schauen wir rein in die Bibel, in die Textstelle, Jesaja 9, 1 bis 6. Wir werden gleich Vers für Vers durchgehen, dann könnt ihr die einzelnen Verse auch mitlesen. Aber jetzt würde ich euch einfach mal bitten, die Augen zu schließen. Ich lese euch die sechs Verse mal am Stück vor. Und ihr lasst Gottes Wort einfach mal auf euch wirken. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Jesaja 9, 1 bis 6. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Wir werden uns jetzt den ersten Vers perfekt anschauen und ab jetzt könnt ihr die Verse immer mitlesen. Wir lesen hier von Finsternis und Finsternis kannte Gottes Volk. Das kannten die Israeliten Zeiten der Fremdherrschaft, Zeiten der Gottesferne und gerade zu Jesajas Zeiten war das so. Deswegen habe ich eben erzählt, wann er gewirkt hat. Israel war geteilt in ein Nord- und in ein Südreich und Assyrien war die Großmacht zu der Zeit. Das Nordreich musste Tributzahlungen an Assyrien machen und wurde schließlich trotzdem von den Assyrern eingenommen. Ja, die 10 Stämme gehörten zum Nordreich, viele davon wurden verschleppt, die mussten in ein anderes Land, wurden sozusagen entführt, konnten nicht mehr in ihrer Heimat sein. Es gab sogar auch Streit oder Krieg zwischen dem Nord- und dem Südreich untereinander in dieser Zeit. Und durch diese Einnahme des Nordreichs war Assur auf einmal der direkte Nachbar von Juda, also vom Südreich. Deswegen auch kein Wunder, dass Jesaja in seinem Buch immer wieder von Gericht spricht, wenn die Großmacht, die feindliche Großmacht, direkt vor der Tür schon angekommen ist. Jerusalem wurde 701 dann auch von den Assyrern belagert. Genau. Kapitel 8, davor ließ das Schicksal seines Volkes irgendwie noch hoffnungslos in der Nacht versinken, aber jetzt bricht hier ein strahlendes Licht durch die Dunkelheit, durch die Finsternis. Und wenn Finsternis die Abwesenheit von Gott ist, dann meint Licht die Erfahrung der Nähe der Zuwendung Gottes. Nun ist die Frage, was ist jetzt dieses Licht? Die Leute damals haben bestimmt gehofft, Befreiung von der Großmacht, ja, dass Assyrien nichts anfängt. Wir wissen jetzt, dass das ja nicht so ganz gekommen ist. Das Nordreich wurde eingenommen, auch das Südreich ist circa 120 Jahre später gefallen unter der babylonischen Herrschaft. Und selbst zur neutestamentlichen Zeit war Israel nicht frei, sondern war ja unter römischer Herrschaft. Ja. Tempel und Jerusalem wurden 586 vor Christus zerstört. Das heißt, ich glaube, wir können diesen Satz, auch wenn wir uns die Verse später angucken, gar nicht anders lesen und denken als auf den Davidssohn, als auf Jesus. Und das wird allein auch daran deutlich, dass in Matthäus 4, 15 bis 16 genau dieser Vers zitiert wird und eben auf Jesus hinweist. Und ich muss sagen, das mit dem Licht finde ich ziemlich cool, weil klar in Jesaja geht es viel um Gericht und trotzdem ist es so, wir haben dieses Wort in dieser hebräischen Form, Licht, 120 Mal im Alten Testament und es kommt allein 26 Mal bei Jesaja vor. Es ist also ein Schlüsselwort bei Jesaja und zeigt, dass man selbst in der Dunkelheit, in der Finsternis guter Zuversicht bleiben kann, weil Gott neues Leben schenken kann. Und wenn wir rückblickend die ganze Bibel in Betracht haben, sehen wir einen, ich würde es dreifachen hellen Schein, könnte man sagen. Der erste Schein war, als Gott am ersten Schöpfungsmorgen das Licht geschaffen hat. Der zweite Schein des Lichts, Johannes 1,9, als Jesus das wahre Licht in die Welt gekommen ist. Und der dritte Schein, 2. Korinther 4,6, wenn wir in unseren Herzen Licht bekommen, nämlich erkennen, wer Gott ist, ja, und was er macht. Und so ist unser Gott. Selbst in Finsternis schafft unser Gott Licht. Halleluja. Vers 2. Perfekt. Gottes außergewöhnliches Tun bewirkt bei dem Volk eine außergewöhnliche Freude. Und die Schilderung, es wird hier deutlich, indem sie sich direkt an den Gott, an den schenkenden Gott wenden, wird das hier zu einem Lobpreis des Erretters. Und das macht deutlich, die Freude soll jetzt nicht nur nach der Art der Welt sein, sondern die Freude soll darauf beruhen, dass sie Gott erkennen und im Auge des Glaubens Gott als Geber des Heils anschauen. Ja, dass sie erkennen, durch was sie erfahren haben, dass sie wahrhaftige Freude haben, weil sie eben erkennen, wie der Vater sein will. Nämlich ein Vater, der Licht bringt, der Licht in die Finsternis bringt. Das heißt, wer das große Licht im Blick hat, darf auch in der Finsternis sich Gottes Präsenz bewusst sein und theoretisch ein Danklied anstimmen. Auch wenn das natürlich viel einfacher gesagt als getan ist. Aber grundsätzlich ist das so. Und interessant ist, wenn wir jetzt wieder einen Blick ins Neue Testament werfen, dass da ja geschrieben steht, dass Christus die vollkommene Freude bringt. Johannes 15, 11. Das heißt, unsere Freude liegt eigentlich nicht in äußeren Dingen, sondern in der Verbindung zu Jesus, in seiner Seligkeit. So, wie ist nun diese Freude? Die Bilder sind für uns vielleicht jetzt nicht die Höhepunkt der Freude, Freude der Ernte und des Beuteverteilens, für die Menschen damals aber schon, weil es da um Ernährung und um Sieg ging. Es sind also wirkliche Höhepunkte der Freude. Und eine Sache ist klar, Beuteverteilen ist ja Sache des Siegers. Es geht ja nicht der Verlierer hin und sagt, du bekommst das und du bekommst das. Das macht der Gewinner. Das heißt, es geht hier nicht nur um ein Bild, sondern Gottes erfreutes Volk wird auch ein siegreiches Volk sein. Aber auch das müssen wir sagen, Beute verteilen ergibt natürlich nur Sinn, wenn es vorher auch ein Gefecht gab. Ja? Und das heißt, wenn der Friedenskönig kommt, wird er seine Herrschaft durch einen gewaltigen Kampf eröffnen. Allerdings nicht so, wie wir ihn uns durch menschliche Machtmittel vorstellen. Wir kommen zu Vers 3. Genau. Da steht was von einem Joch. Ich denke, die meisten wissen, was damit gemeint ist. Ich habe euch trotzdem mal ein Bild mitgebracht. Ja, das ist ein Joch, ein Holzbalken, der den Tieren über den Nacken gelegt wird, um einen Wagen zu ziehen. Und ich finde, man sieht hier bei diesem Bild ganz schön, dass das eine Last ist, eine Belastung ist, so wie die Tiere da nach unten gucken. Ich mache mal wieder zurück zum Vers. Genau. Die Israeliten werden hier vermutlich, wenn sie das hören, Joch und der Treiber, an die ägyptische Sklavenschaft gedacht haben, an die ägyptische Knechtschaft oder wieder in Gedanken an Assur, an die Großmacht gewesen sein. Und vielleicht ist es hier auch eine bewusste Erinnerung von Jesaja nochmal an das Leiden, an das Joch, weil wir Menschen ja so ein bisschen so ticken, wenn wir im Leid sind, dann wenden wir uns manchmal ganz stark an Gott und dann holt er uns raus und 2 Monate später, ja, vergessen. Ja? Und es macht natürlich Gottes Wirken, Gottes Gnade nochmal groß, wenn man in Erinnerung hat, woraus hat er mich eigentlich befreit? Woraus hat er mich geholt? Ja? Und diese Belastung wird zerbrochen. Die Last wird vom Rücken genommen. Und zwar wie am Tag Midians. Und das ist hier eine Erinnerung an die Geschichte aus Richter 7, wo Gideon die Midianiter besiegt hat. Naja, obwohl eigentlich war es gar nicht Gideon, sondern es war Gott selbst, weil es ging nicht um Gideons Riesenarmee oder sonst irgendwas. Gott hat Verwirrung gestiftet und die Midianiter haben sich fast alle selber getötet. Ja, also eigentlich hat Gott die Midianiter besiegt. Und so wird es wieder sein. Ja, es geht, der Kampf wird nicht mit üblichen menschlichen Machtmitteln entschieden, sondern Gott selbst wird es sein, der Rettung bringt. Gott wird ohne fremde Hilfe sein Volk aus der Tyrannei befreien. Und Befreiung, jetzt wieder ein Blick ins Neue Testament, was lesen wir da? Wenn der Sohn uns wirklich frei macht, so sind wir frei. Johannes 8,36. Das heißt, er kann uns von unseren Belastungen befreien, was auch immer das gerade sein mag. Aber es ist so, dass das Evangelium von Jesus Christus auch ganz praktisch bedeutet, dass es ein Evangelium, eine Botschaft der Freiheit ist. Wir gucken uns auch kurz Vers 4 an, das hatten wir schon. Auch hier, jetzt geht es um Kampfgerät, um Krieg, wird natürlich, bei denen, die es damals gehört haben, wieder die Großmacht, die politische Lage damals irgendwie im Blick gewesen sein. Aber es geht hier um einen vollständigen und grundsätzlichen Sieg. Einen vollständigen und grundsätzlichen. Das Ende des Krieges ist gekommen. Die Abzeichen und Symbole der brutalen Gewaltherrschaft werden vernichtet in einem gewaltigen Brand. Und das fressende Feuer äschert alles ein. Und der bisherige Zustand hat dann keinen Bestand mehr. Der bisherige Bestand wird vernichtet. Und wenn schon jeder Schuh und jeder Mantel verbrannt wird, dann ja wohl auch alles Kriegsgerät. Das heißt, den Sieg, den Gott einst seinem Volk geben wird, steht im Gegensatz zu anderen Siegen, die irgendwie durch Blutbad und sonst was errungen werden, sondern der Herr wird siegen ganz durch seine Hand. Ja, und jetzt, wir brauchen natürlich noch einen Grund für das alles und der wird jetzt in Vers 5 geliefert. Jetzt wird der Grund geliefert für das Zerbrechen der Unterdrückung, für die Abschaffung des Krieges. Und weil Gott hier selbst handelt, kann mit dem Ausdruck Sohn nur eine ganz besondere Beziehung zu Gott gemeint sein. Das sehen wir auch daran, dass die Auszeichnung Sohn eine ganz hohe ist. Der Hebräerbrief spricht davon, dass sie sogar über den Engeln steht. Hebräer 1,5. Also der eigentliche Grund für das alles ist, ein neuer Herrscher ist entstanden. Und dieser Herrscher wird herrschen, auf seiner Schulter wird die Herrschaft ruhen und ohne ihn, ohne den Messias, ist die neue Herrschaft, ist die neue Zeit nicht zu haben. Und mal ganz im Ernst, was ist das für ein Geschenk? Ja, wir sehen alle, dass das Licht noch nicht vollkommen seine Macht entfaltet hat. Wir sehen, dass es noch Krieg gibt, dass es noch Leid gibt, dass es Kummer gibt. Aber sehen wir auch, was für Lichtmomente schon da sind, seitdem Jesus geboren ist? Ich habe euch mal 3 Beispiele mitgebracht. Ich habe das mit den Personen auch abgesprochen. Das eine Beispiel ist meine Tante. Die litt an ganz, ganz schweren Depressionen. Und ich habe mit ihr Kontakt gehabt und sie hat gesagt, sie verdankt es Gott. Sie sieht es als Gottes Führung, dass sie in der Uniklinik Köln eine Therapie bekommen hat, die bei weitem nicht jeder bekommt, die ihr geholfen hat. Und sie hat mir als Sprachnachricht gesagt, sie merkt, umso näher sie sich an unseren Herrn hält, umso stabiler ist sie. Ist das nicht genau Licht, was in mentale Finsternis dringt? Dadurch, dass Jesus da ist. 2. Beispiel. Hier vorne sitzt Lou, ist eine Freundin von meiner Verlobten. Und Franzi war als Fahrerin mit beim Jugendgottesdienst Go, wo wir vor 3 Wochen, glaube ich, mit der Jugend waren. Und wir haben Lou gefragt, oder sie hat Lou gefragt, ob sie nicht mitkommt. Und an diesem Abend hat es Klick bei Lou gemacht und sie hat sich für Jesus entschieden. Und jetzt Jetzt sitzt sie hier. Ist das nicht Licht, was in geistliche Finsternis reingeht und sie vertreibt, so dass Menschen zu Jesus finden? Drittes Beispiel. Manche von euch kennen vielleicht dieses Bild. Da spielen Leute Fußball, erstmal nichts Besonderes, außer man kennt den Kontext. Das ist Erster Weltkrieg, Westfront 1914, Briten gegen Deutsche, die eigentlich verfeindet sind, im Krieg sind, in den Graben liegen und warten, wann kann man wen erschießen? Und zufällig, in Anführungszeichen, an Weihnachten ergibt es sich irgendwie, dass wohl einer anfängt, Weihnachtslieder zu singen, die anderen singen mit und dann herrscht Frieden. Leider nicht für die ganze Zeit, aber für den Weihnachtsabend, für den ersten Weihnachtstag und nicht nur Frieden, die unterhalten sich, sie feiern Gottesdienste, sie singen Weihnachtslieder, sie geben sich Geschenke und sie spielen sogar Fußball gegeneinander. Die Deutschen sollen wohl gewonnen haben, habe ich gehört, aber genau. Ist das nicht Licht, was auch in die äußerliche Welt tief in das Leid reindringt, jetzt schon? So, das Licht kommt und nun folgt der Name dieses Königs. Und wie immer in der Bibel beschreibt der Name das Wesen voll und ganz. Es ist nicht nur ein Name. Es kommen jetzt vier übermenschliche Gaben und Vollmächte, mit denen dieser König, mit denen Jesus ausgestattet ist. Und die werden in vier Ehrennamen zusammengefasst. Ich mache euch nochmal den Vers. Ja. Wunderbarer Berater oder Wunderrat. Er ist in seinen Ratschlüssen weise und nicht abhängig von menschlichen Ratgebern. Er verwirklicht die wunderbaren Pläne Gottes, die in der Neugestaltung der Welt gipfeln. Er ist weise. Und wenn wir wieder ins Neue Testament gucken, was sagt es uns? Wer ist uns zur Weisheit geworden? Genau, Jesus Christus, 1. Korinther 1,30. Starker Gott weist auf die einzigartige Verbindung zu Gott hin. Der Messias hat voll und ganz Anteil an der Schöpferkraft Gottes. Er kann die von Gott empfangenen Pläne durchsetzen und auch ihre Gültigkeit erhalten. Und es wird deutlich, er ist Gott. Und das halte ich für ganz wichtig, auch gerade in heutigen Zeiten. Wenn der Messias nur ein Mensch wäre, was wäre das für eine Hoffnung, die nur auf einem Menschen beruht? Aber er ist nicht nur ein Mensch, er ist Gott und deswegen liegt unsere Hoffnung auf ihm. Deswegen, weil er ein starker Gott ist, können wir bei ihm zur Ruhe kommen. Und wenn er Gott ist, dann ist der uns zur Ruhe führen kann, dann ist Gott eigentlich das Einzige, nach dem wir wirklich verlangen müssen. Vater der Ewigkeit, es wird wieder das übersteigende göttliche Element hervorgehoben. Er ist der legitime Stellvertreter Gottes auf Erden. Er ist es. Und er ist wie ein richtig guter Vater. Er ist um den Schutz und das Wohlergehen seines Volkes besorgt. Er ist in Ewigkeit ein zärtlicher, treuer und weiser Erzieher. Er ist ein Pfleger. Er ist der Versorger der Seinen. Er ist der ewige König. Friedefürst, seine Regentschaft, wenn er regiert, leitet eine Friedensperiode ein und hält sie auch durch. Nicht nur kurzzeitig, nein, sie hält sie durch. Und wichtig, Friede meint hier und im Hebräischen mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Friede ist letztlich das höchste Gut, das erstrebenswerteste Gut, was es gibt. Frieden ist Heil, Frieden ist Heilung. Frieden überwindet das Unrecht zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden. Frieden macht frei von äußerer Stärke, schenkt völliges Vertrauen auf Gott, überwindet Chaos, überwindet jeden menschlichen Hochmut und sammelt die Völker. Und ja, der Friede ist noch nicht allumfassend da, sehen wir alle. Aber wenn wir jetzt wieder einen Blick auf das Neue Testament werfen, Kolosser 3,15, der Friede Christi kann und soll schon jetzt in unseren Herzen regieren. In uns kann er schon jetzt regieren. Und er wird ja nicht nur die Menschen versöhnen. Wir wissen ja, was später passiert ist. Dieser Messias hat, und das ist ja noch viel wichtiger, uns Menschen mit Gott versöhnt. Halleluja, als er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Man könnte vielleicht abschließend für uns zu diesem Vers sagen, kommt bei uns Misstrauen gegen Gott auf oder fehlt es uns an Rat? Ja, dann ist er der wunderbare Ratgeber, der Möglichkeiten hat, uns zu helfen. Fehlt es uns an Kraft? Dann ist er der starke Gott, dann ist er stark und mächtig. Treten Schrecken auf, dann wollen wir uns in seiner Ewigkeit fliehen, in seine Ewigkeit werfen und unseren irdischen Kummer von unserem Vater lindern lassen. Und kommen Angriffe von innen oder von außen, dann ist er unser Friedefürst. Vers 6. Atmen wir. Das präzisiert das Ganze jetzt nochmal. Ja, es wird eine Mehrung geben im qualitativen Sinne. Die Herrschaft wird es qualitativ verbessern. Aber seine Herrschaft, seine absolute Herrschaft ist die Voraussetzung für den Frieden ohne Ende. Der Friede wird zuerst auf dem Thron Davids und in sein Königreich lokalisiert für sein Volk. Und der Friede ist friedevoll, logisch, aber nicht durch sich selbst, sondern weil Gott selbst ihn durch Recht und Gerechtigkeit aufrichtet. Gott selbst ist der Garant dieses Reiches. Er steht dahinter. Er sorgt dafür. Das heißt, gerade auf das, was die Israeliten damals und wir Menschen auch heute irgendwie noch unser Vertrauen setzen oder was wir haben wollen, starke Truppen, feste Mauern, gute Bundesgenossen, reicher Kriegsschatz, all das spielt keine Rolle mehr, sondern die göttliche Rechtsordnung, für die Propheten ja auch immer wieder eingetreten sind, bilden das Fundament des Friedensreiches. Ein Reich, in dem Krieg und nationale Überhebung keine Rolle mehr spielen. Eine menschliche Gemeinschaft, wie sie kein irdischer Staat, keiner jemals schaffen wird. Nämlich eine Gemeinschaft, in der die vollkommene Verwirklichung des Willen Gottes Tatsache ist. Da freue ich mich jetzt schon drauf. David, klar, es wird hier an den Davidbund erinnert, denn die messianische Erwartung, dass der Messias kommt, war an David geknüpft. Aufgrund von 2. Samuel 7, der Davidbund, wo Gott verspricht, aus dem Davidsgeschlecht wird der Messias kommen. Wir lesen das auch in Lukas 1, 32 bis 33. Und vielleicht sind euch schon mal am Anfang des Matthäus-Evangeliums und des Lukas-Evangeliums die Namensregister aufgefallen, die chronologische Reihenfolge. Das liegt unter anderem genau daran, um eben zu zeigen, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist, weil darauf die Erwartung beruht hat. Und nun ist die Frage, der Ende des letzten Verses, wer macht das Ganze? Der Eifer des Herrn. Gott selbst ist voll Eifer und Verlangen zur Rettung seines Volkes und seiner Gemeinde. Er liebt sein Volk so, dass er ihm den König schenken wird, den es verdient hat. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn der allmächtige Gott etwas mit Verlangen und Eifer vorantreiben will, dann holla die Waldfee, dann wird das auch passieren. Und dann will ich mich da nicht in den Weg stellen und ich glaube, jeder, der da anderer Meinung ist und denkt, das wollen wir verhindern, wird ganz schön schlechte Karten haben, weil der allmächtige Gott das voranbringen wird. So, jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Es ist irgendwie dieses schon jetzt und noch nicht. Natürlich, Jesus ist in die Welt gekommen, hat das Licht gebracht. Wir sind durch ihn frei von der Sünde. Wir haben Freiheit in ihm. Ja, wir erleben Lichtmomente, aber auf der anderen Seite ist dieses vollkommene Friedensreich noch nicht da. Ja, es gibt noch Sachen, die einfach Mist sind. Und deswegen habe ich mal, ich würde sagen, 3 praktische Punkte mitgebracht, die uns vielleicht ein bisschen helfen, das Licht zu betonen. Erstens, bewusst machen. Klingt super einfach, aber ich glaube, dass es im Alltag ganz oft untergeht, dass Jesus unser Licht ist und wirklich diese Power hat. Und es ist ziemlich simpel. Entweder geben wir der Wahrheit und dem Licht in unserem Innern und unserem Leben Raum oder irgendwer anders holt sich den Raum. Der Alltag, die Sorgen, irgendwas anderes. Und deswegen bin ich dafür, lasst es uns bewusst machen, immer wieder, Jesus ist da, er ist das Licht, er hat uns frei gemacht. Also erstens bewusst machen. Das muss jeder für sich selbst immer wieder machen. Zweitens, oh, ein zu viel, schnell zurück, ihr habt nichts gesehen. Doch ein zu viel, doch richtig, sehr gut. Licht im Blick haben. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist bei uns Menschen wie bei einer Taschenlampe, die uns ins Gesicht scheint. Wir schauen instinktiv ins Dunkel. Wir haben so oft all das im Blick, was finster ist, was nicht gut läuft. Und das ist ja auch verständlich. Die ganze Welt davon ist voll. Aber lasst uns doch versuchen, das Licht in den Blick zu nehmen. Ich habe euch heute 3 Beispiele erzählt, wo Licht regiert hat, wo Licht die Finsternis durchbrochen hat. Und was wäre das für ein Zeugnis, was ist das für ein Licht, wenn wir das hier zusammentragen würden, jeder, wo es diese Lichtmomente gibt. Und deswegen ermutige ich heute gibt es ja auch Mittagessen hier, lasst uns doch heute mal beim Mittagessen in der Gemeinschaft nach dem Gottesdienst nicht über den normalen Alltag sprechen, über das Wetter, die WM, was weiß ich, sondern lasst uns über das Licht sprechen, wo wir Lichtmomente erfahren haben und uns so gegenseitig ermutigen, um zu zeigen, ja, das Licht regiert auch jetzt schon. Und zuletzt, das Neue Testament sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, 2. Korinther 5, 20. Dann lasst uns doch auch Botschafter sein, lasst uns doch Hoffnungsbringer sein. Die Bibel weiß auch, dass es noch Trübsal gibt und nicht alles gut ist. 1. Petrus 6, 10. Aber wir haben diese riesige Hoffnung. Wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, wer die Freiheit bringt. Und vielleicht schaffst du es bis Weihnachten, noch einem Menschen, darf auch bis Ende des Jahres sein, sind wir großzügig, einem Menschen etwas Hoffnung und Licht zu bringen. Durch was auch immer. Ein Gebet, ein Anruf, ein Besuch, ein Geschenk. Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt dir jemand ein, wenn du drüber nachdenkst. Oder du hast jetzt gerade einen Menschen vor Augen. Dann sei du ein Hoffnungsbringer. Und ich finde, eigentlich könnten wir den Untertitel der Predigt streichen. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Denn das ist der Morsecode für SOS. Ich brauche Hilfe. Aber unsere Hilfe ist schon da. Unsere Hilfe ist schon da. Unser Licht ist da und das ist Jesus. Jesus ist das Licht, er ist unsere Hoffnung und wenn wir ihm nachfolgen, wandeln wir nicht in der Finsternis. Alle Ehre unserem König Jesus. Amen.